Die nächste Folge von Gesundo steht auf dem Programm. Es heißt mal wieder, dass wir über Gesundheit sprechen in und um Dortmund. Und heute befinde ich mich im Klinikum direkt im Stadtzentrum, mehr oder weniger. Mein Name ist Sascha Staat und in den nächsten gut 30 Minuten sprechen wir über ein Thema, das, ich würde mal behaupten, von einem auf den anderen Tag fast jeden betreffen kann. Und das erklärt uns heute Professor Dr. Gisa Ehrichmann. Schönen guten Tag. Hallo.
Guten Tag, Herr Staat.
Ist das so, dass das jeden betreffen kann, von einem auf den anderen Tag, wie ich das gerade formuliert habe?
Ja, es ist so. Es ist natürlich anders als jetzt beim Schlaganfall, wo das wirklich schlagartig dann ist. Aber bei der multiplen Sklerose ist es so, sagt der Name schon, multiple. Es können also ganz, ganz viele Auffälligkeiten, ganz viele Symptome auftreten. Und das kann dann plötzlich von jetzt auf gleich sein, ja, dass man es entdeckt.
Seit wann sind Sie in diesem Bereich tätig und warum haben Sie sich genau dafür entschieden? Warum ist das für Sie interessant und spannend, dabei zu helfen, auch dass es diesen Menschen, die diese Erkrankung haben, besser geht?
Im Bereich der Neurologie bin ich jetzt seit 2004, also schon einige Jahre dabei und dann erst so die breite Neurologie. Und dann ist es ja oft so, dass es vom ehemaligen Chef auch abhängig ist. Das war der Professor Gold, ein Spezialist im Bereich der multiplen Sklerose. Vielleicht auch ein Teil aus familiären Gründen mit auch einem MS-Erkrankten in der Familie. Ich weiß nicht, wie viel das auch noch dazu beigetragen hat.
Darf ich da an der Stelle nachfragen, wie sehr man das dann auf die Arbeit auch übertragen kann, wie sehr einen das vielleicht dann auch emotional in diese Richtung schiebt, dass Sie sich halt dafür entschieden haben, im MS-Bereich tätig zu sein?
Ich denke, das ist gut zu trennen und muss auch getrennt werden, dass das also völlig objektiv ist und man da wirklich das Berufliche von irgendwelchen privaten Sachen problemlos trennen kann und soll.
Mhm. Dann schauen wir mal, wie sich das auch vielleicht in den letzten Jahren entwickelt hat, was die Therapien angeht und so weiter und so fort. Wie stellt man das eigentlich fest, dass das genau diese Krankheit ist? Ich meine, die Leute kommen vielleicht hier hin und wissen nicht genau, was sie haben. Wie ist so die erste Diagnose? Wie läuft das ab?
Das Allerwichtigste ist natürlich erstmal mit dem Menschen zu reden. Zu fragen, was ist jetzt im Moment? Was war vielleicht früher? Es ist manchmal so, wir kennen es alle, es werden Symptome verdrängt. Man sieht vielleicht schlecht und denkt, ach, es ist schnell gekommen. Es geht auch schon schnell wieder weg. Da ist es ganz, ganz wichtig, auch nach Dingen, die früher waren, mal zu fragen und dann so ganz typische Dinge aus dem Bereich der multiplen Sklerose abzufragen. Ganz häufig einseitige Sehstörung, so ein milchglasartiges Sehen, Sensibilitätsstörung, Koordinationsstörung, Gangstörung, all das könnten Symptome sein. Aber manchmal sind es auch versteckte Symptome, wo man einfach nachfragen muss. Daher ist es dann das ganz, ganz Wichtige, als erstes das Gespräch zu führen.
Ist das altersabhängig? Gibt es mehr Leute, die etwas älter sind, die diese Krankheit haben? Oder kann mich das auch, ja, ich will nicht sagen finden sozusagen, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausdrückt, wenn ich irgendwie im jugendlichen Alter sogar bin?
Ja, es können alle Altersgruppen betroffen sein. So der Peak der Erkrankung und der Erstdiagnose ist zwischen 25. und 35. Lebensjahr. Aber das heißt nicht, dass sowohl Kinder das bekommen können, aber auch Erwachsene, ältere Menschen. Ich kriege manchmal gesagt, na der Patient, der ist doch schon über 70, der kann ja keine Erstdiagnose einer MS, wie es dann kurz heißt, haben. Aber nee, das kann trotzdem sein. Wir werden alle älter. Natürlich verschiebt sich auch die Erstdiagnose dann manchmal nach hinten.
Sie haben eben von 25 bis 35 gesprochen bei der Erstdiagnose. Ist das das klassische Alter dafür? Ich meine, wie kriegt man das dann genau mit? Weil ich kann mir vorstellen, dass man in dem Alter gar nicht die Sorge hat, dass man MS erkrankt.
Ja, das ist es auch häufig. Also es ist die häufigste neurologische Erkrankung des jungen Erwachsenenalters. Und es ist natürlich auch ganz, ganz relevant. Man kriegt als junger Mensch eine Diagnose einer chronischen Erkrankung, was erstmal ein Schock sein kann und ja auch ist. Es ist auch heutzutage nicht heilbar. Aber jetzt kommt das ganz, ganz Wichtige. Aber es ist hervorragend therapierbar. Sodass gerade für junge Menschen all das, was später sein will, die Wünsche, die Ziele, Familienplanung, all das kann heutzutage im Idealfall problemlos realisiert werden durch die zur Verfügung stehenden Therapien.
Ich nehme an, Sie haben mit unendlich vielen Menschen schon gesprochen, die diese Diagnose bekommen haben. Gerade in dem Alter, Sie haben auch gerade gesagt, die sind dann schockiert. Wie ist normalerweise dann die erste Herangehensweise Ihrerseits, um den Patienten dann auch ein bisschen diesen Schock zu nehmen?
Viel erklären. viel Zeit nehmen, was natürlich manchmal im Alltag etwas schwierig ist, aber da ist es ganz, ganz wichtig, die Menschen mitzunehmen. Da ist es auch egal, ob jung, ob alt, das ist erstmal eine Diagnose. Das heißt, dieses Erklären, das Unwissen, das macht ja auch Unsicherheit, Ungewissheit. Dann fängt man an, im Internet zu recherchieren und da findet man ganz hervorragende Informationen, aber auch manches, was vielleicht nicht immer ganz ideal dargestellt wird, sodass man dann einfach schauen muss, wo ist der Patient, was sind die Veränderungen, die erklären, dass vielleicht anhand der Bilder, die man ja im Rahmen der Untersuchung, der Diagnostik auch machen muss, dass man die erläutert und dann erklärt, warum macht man welche Therapie, wie geht es wahrscheinlich weiter, warum macht man die frühen Therapien, nämlich um später, 10, 20, 30, 40 Jahre später, dann immer noch motorisch und körperlich gut zurecht zu sein.
Wo Sie gerade gesagt haben, im Internet werden natürlich auch Dinge falsch dargestellt. Mit welchem Vorurteil, was diese Krankheit angeht, können Sie denn per se mal aufräumen?
Es ist immer noch in den Köpfen Diagnose MS, 5 Jahre später Rollstuhl. Das ist definitiv zum Glück nicht mehr so. Wir behandeln so, dass oft Patienten eben beschwerdefrei sind und die Multiple Sklerose geht in den meisten Fällen mit solchen klinischen Schüben einher. Und mit den Therapien erreichen wir es, dass wir eine Schubfreiheit erreichen und damit auch natürlich eine klinische Stabilität.
Dann sprechen wir mal ein bisschen darüber, was sich in den letzten Jahren alles so geändert hat, vor allem in der letzten Dekade. Was ist deutlich besser geworden?
Erstmal die frühere Erkennung. Es ist natürlich ein bisschen gängiger, populärer überhaupt der Begriff Multiple Sklerose. Das heißt, die Menschen denken vielleicht selber dran, gehen früher zum Arzt und da auch speziell zum Neurologen oder auch andere Fachärzte schicken dann früher zum Neurologen, sodass die Diagnose schnell erkannt wird. Wir machen es neben dem Gespräch natürlich dann mit unseren diagnostischen Verfahren. Kernspintomographien, MRTs sind viel, viel genauer geworden. Wir sehen da ganz kleine Entzündungsherde, sowohl im Kopf als auch im Rücken. Marksbereich. Wir machen dann früh unsere weiteren Untersuchungen, Nervenwasseruntersuchung, dann so spezielle neurologische Untersuchungen, Blutuntersuchungen. Damit haben wir die Diagnose viel, viel früher gestellt. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, auch früh die Möglichkeiten der Therapien einzuleiten und dem Patienten zu erklären.
Haben die Patienten erstmal Angst, wenn sie die Diagnose hören, also nachdem sie dann auch erklärt haben und wenn die Therapie losgeht, haben die Angst vor dieser Therapie?
Mit jedem Gespräch wird es weniger. Natürlich sind da aber auch die Patienten unterschiedlich. Jeder verarbeitet es anders. Manche verdrängen, manche informieren sich sehr detailliert, manche fragen ganz viel nach, manche wollen auch gar nichts wissen. So ist der Verarbeitungsprozess ganz, ganz anders. Aber dieser Kontakt, der Austausch, der beruhigt in den meisten Fällen.
Ja, wenn ich das merke, wie Ihre Ausstrahlung hier ist, dann kann ich mir vorstellen, dass das sehr schnell beruhigt. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Wie gehen Sie in die Therapie? Was sind so die ersten Schritte, wenn jemand, ich sag mal, mit 30 Jahren hier hinkommt und sagt, mir geht's nicht gut und Sie diagnostizieren diese Krankheit? Was ist Ihr erster Schritt danach? Wie starten Sie in diese Therapie?
Erstmal wird so aus unserer neurologischen, also aus der fachspezifischen Sicht geschaut, wie stark, wie intensiv ist die Erkrankung. Das sehen wir zum Beispiel an der Anzahl der Entzündungsherde im Gehirn, wie stark ist der Mensch betroffen an klinischen Ausfällen. Dann ist aber auch ganz, ganz wichtig, den Menschen selber mit seinen vielleicht Begleiterkrankungen, Begleitmedikamenten, mit den Umständen, mit dem sozialen, mit dem privaten Umfeld ebenfalls ins Boot zu holen. Bei jungen Frauen, ich habe gesagt 25, 35, natürlich ganz viele, gerade in der Familienplanung, gebärfähiges Alter, auch das wird besprochen, berücksichtigt. Möchten die Patientinnen gerade Kinder, haben den Kinderwunsch, möchten die jetzt eine Therapie einleiten, auch das gehört berücksichtigt. Es gibt Therapien, wo das eher problemloser ist, dann auch schwanger zu werden. Andere, wo wir sagen, nee, jetzt erstmal die Krankheit stabilisieren und dann eine Therapie beginnen.
Da muss ich direkt nachfragen. Ist das vererbbar? Also muss man dann aufpassen? Ist die Chance größer, dass Kinder das dann vielleicht auch bekommen?
Ja, es ist jetzt keine genetische Erkrankung, damit nicht vererbbar. Man sieht eine gewisse familiäre Häufung, das schon. Aber es gibt jetzt nicht das Gen, was dann übertragen wird. Also in dem Sinne, nein, keine genetische Erkrankung.
Lassen Sie uns nochmal konkret über die Art und Weise der Therapie sprechen. Ich weiß nicht, ob das hier dann im Klinikum in Dortmund eine besondere Art der Therapie ist. Vielleicht können Sie das mal ein bisschen konkretisieren.
Ja, es gibt eben verschiedene Therapiemöglichkeiten. Wenn man es so ganz grob einteilt, gibt es so 3 Wirksamkeitskategorien. 1, 2, 3, eher für die, ich sag mal, schwächere Form, vielleicht eine ganz, ganz frühe Form, dann so mittelhochgradig. Tendenziell ist es so, dass man eher stärker einsteigt heutzutage in die Therapie. Therapie. So ein bisschen Neudeutsch, hit hard and early. Ich würde es immer ein bisschen modifizieren, hit smart and early, dass man wirklich viele Parameter noch mit beachtet. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten von Tablettentherapien, die täglich eingenommen werden, einmal, zweimal täglich. Dann gibt es solche Spritzentherapie, hört sich erstmal gefährlich an, die Spritze erkennt man gar nicht. Das ist wie bei Diabetikern, solch eine insulinartige Spritze, die unter die Haut gespritzt wird in gewissen Intervallen und Abständen, manche dreimal die Woche, manchmal einmal im Monat, je nach Therapie. Und dann gibt es solche Intervalltherapien, die ebenfalls eventuell einmal im Monat als Infusion gegeben werden oder alle 6 Monate. Da muss man individuell schauen. Manche werden nur jährlich gegeben und das über 2 Jahre dann als Therapiezyklus. Also ganz, ganz verschiedene, und Sie sehen schon ein breites Potpourri an Medikationsmöglichkeiten, sodass wir ganz, ganz, und das ist das Entscheidende, individuell behandeln können.
Inwiefern geht das? Weil das nehme ich gerade aus Ihrer Aussage so ein bisschen heraus, nicht ohne Medikamente. Ist man, was diese Krankheit angeht, was die Therapie angeht, auf Medikamente angewiesen?
Ganz klarer Ratschlag, wenn die Diagnose der multiplen Sklerose gesichert ist, dann sollte frühzeitig eine Therapie eingeleitet werden. Man sieht es über viele Jahre der Beobachtung, 30, 40, 50 Jahre, dass man Patienten verfolgt hat, sodass dann nach hinten raus der Verlauf der multiplen Sklerose sehr viel besser ist, wenn frühzeitig eine Therapie begonnen wird. Natürlich möchte es nicht jeder Patient, dann haben wir ein bisschen Bauchschmerzen bei, dass man sagt, gut, wir beobachten, warten den Verlauf ab. Natürlich nehmen wir da auch den Patienten mit, akzeptieren das. Man braucht ja auch so eine Vertrauensbasis in dem Behandlungsverhältnis, aber generell die frühe Therapie ganz klar zu empfehlen.
Wenn ich Ihnen genau zuhöre, dann bin ich wahrscheinlich in der Situation, wenn ich jetzt morgen käme, dann müsste ich mir keine Sorgen machen, dass ich beispielsweise nicht mehr arbeiten kann, dass ich kein Geld mehr verdienen kann.
Nee, das ist nämlich das Ziel. Natürlich gibt es mal ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo wir trotz der hochmodernen Therapien wenig Chance haben. Vielleicht steckt da auch doch eine andere Erkrankung dahinter. Aber generell und das Gros ist hervorragend therapierbar. Nach wie vor aber nicht heilbar. Soweit sind wir leider noch nicht. Mal gucken, wir sprechen nochmal in 10 Jahren, wie weit wir dann sind. Aber eben das sehr, sehr gut Therapierbare, das beruhigt uns alle als Behandler. Und die Patienten.
Ja, ich nehme an, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil es natürlich in vielen Bereichen der Medizin so ist, dass man in den letzten 5 bis 10, 15 Jahren große Schritte nach vorne gemacht hat.
Ja, unglaublich. In den letzten gerade 10 Jahren ist so viel, wenn ich jetzt diesen Bereich der multiplen Sklerose, das ist natürlich in der gesamten Medizin, aber wenn ich den jetzt fokussiere, sind extrem viele Therapeutika auf den Markt gekommen. Natürlich nicht einfach so, die werden lange untersucht, getestet, in Studien analysiert, jetzt immer noch weiter kontrolliert, sodass da auch ein hohes Sicherheitspotenzial ist. Dass man also, ja, man greift in das Immunsystem des Körpers ein. Also positiv, da ist ja auch manchmal die Angst, dass man sagt, jetzt nehme ich Immuntherapeutika und kriege jeden Schnupfen oder jede andere Erkrankung. Das ist nicht so. Man muss natürlich über Risiken, Nebenwirkungen aufklären, auch ganz ehrlich aufklären. Man nimmt da keine Baldrian, aber man muss natürlich den Nutzen gegen das Risiko immer abwägen und da überwiegt ganz klar der Nutzen einer Medikation.
Dann lassen wir doch mal darüber sprechen. Wie sieht das denn aus mit Risiken und Nebenwirkungen? Welche sind die häufigsten und ich will nicht sagen gefährlichsten, aber wo muss man ein bisschen aufpassen?
Ist natürlich schwierig, das ganz pauschal zu sagen, weil jedes Medikament irgendwo auch anders in das Immunsystem eingreift. Und generell ist mir einfach wichtig, das zu betonen, dass der Nutzen immer überwiegt. Aber dieser kleine Anteil an möglichen Nebenwirkungen, es kann sehr häufig zum Beispiel schon zu Infektneigung kommen, weil das Immunsystem in gewisser Weise doch geschwächt wird. Also eigentlich wird es gestärkt, weil es zu aktiv ist, überaktiv und sich selber angreift. Es kann zu Erkältungserkrankungen kommen, leichten von den Atemwegen, leichten Erkrankungen, manchmal vermehrt Harnwegsinfekte, extrem selten sind dann andere, ja auch relevante Immunerkrankungen oder Erkrankungen des Gehirns, die in ganz, ganz, ganz wenigen Fällen weltweit, kann man die zählen, die Fälle aber aufkommen und natürlich muss auch darüber informiert werden, klar.
Jetzt kann ich mir vorstellen, ich meine, das ist natürlich ein unfassbar großes Krankenhaus, dass hier sehr viele Patienten hinkommen. Wie viele Patienten kommen denn im Jahr hier hin, die diese Krankheit haben? Reden wir da von 20, 30, reden wir von 100, reden wir von 500? Wie viele sind das eigentlich?
Wir sind oft so als Zweitmeinung auch angefragt und das sind so um die 500 Patienten, die dann kommen. Jetzt sind wir auch ein Schwerpunktzentrum für die Multiple Sklerose. Sehr häufig arbeiten wir auch sehr, sehr gut hier mit den niedergelassenen Kollegen zusammen, sodass das immer ein Geben und Nehmen sozusagen ist, damit die Patienten optimal versorgt sind.
Eben haben Sie gesagt, dass gegen Ende der Krankheit das Bild deutlich besser ist als noch vor vielen Jahren, weil man halt früher behandelt. Wenn ich jetzt, sage ich mal, mit 30 hier hinkomme und bekomme die Diagnose, wann ist denn eventuell der Zeitpunkt gekommen, wo es nicht mehr vermeidbar ist, dass ich beispielsweise einen Rollstuhl benötige?
Den gibt es nicht. Also man kann da nicht den Zeitpunkt festlegen. Auch da, wie eine individuelle Therapie, ist es auch ein absolut individueller Verlauf. Dafür, vielleicht zeigt es auch ein bisschen der Name, ist die Multiple Sklerose auch eben zu multiple. Und wir hoffen natürlich, dass der Verlauf, wir haben solche Scores, man nennt das EDSS, wie die Veränderung, die Behinderung über die Jahre sich entwickelt, der wird mit den Therapien immer konstanter. Daher den Zeitpunkt zu sagen, nach 10, 20, 30 Jahren ist der Rollstuhl da, der ist hoffentlich gar nicht da. Das ist nämlich das Ziel. Und was wir gegen die normalen, ich nenne es mal Alterserscheinungen haben, dann kommt hier die Hüfte, dann kommen die Knie dazu, dann kann man trotzdem nicht anders laufen, da helfen die Medikamente natürlich nicht.
Ja klar, das ist dann natürlich nochmal ein anderer Schnack, aber was auch wichtig ist, generell natürlich Bewegung und Sport.
Ja, extrem wichtig. Und wir können immer eine hervorragende Grundlage durch Therapien legen. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht vorne und nicht hinten. Die Bewegung, Ernährung, also so diese moderne Begriff Lifestyle-Faktoren, ganz klar bei sämtlichen autoimmunen Erkrankungen, dazu zählt die Multiple Sklerose, Rauchen. Das ist nicht nur für die Lunge schädlich, das ist auch für das autoimmune System schädlich. Das aktiviert eine Multiple Sklerose. Daher ganz klar, sollte man vielleicht nicht alles auf einmal, schafft man nicht Diagnose und am nächsten Tag Rauchen aufhören, ist ein bisschen stressig alles auf einmal. Ernährung, ganz ein wichtiger Faktor. Man sagt immer so gesunde Ernährung. Das möchte jeder, aber eher salzarm. Dieses ganze Fast Food mit sehr fetthaltigem, salzreichen. Gerade die MS ist dadurch verschlechtert.
Bedeutet das, also das, was Sie gerade aufgelistet haben, sind Dinge, die man tun sollte, wenn man die Diagnose bekommen hat? Ich meine, dass man das generell tun sollte, ist mal was ganz anderes, aber das bezieht sich jetzt ganz besonders darauf, wenn man die Diagnose bekommen hat.
Genau. Das ist das, was man halt drumherum machen kann. Und das sind oft so Faktoren, die ein bisschen unter den Tisch fallen, weil sehr viele sich wirklich auf die Medikamente fixieren. Das reicht nicht. Man kann so vieles tun drumherum und damit extrem solch einen Verlauf auch aufhalten.
Kann ich diese Krankheit in irgendeiner Form verhindern? Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich schon im jugendlichen Alter viel Sport treibe, dass ich mich gesund ernähre, dass ich nicht anfange zu rauchen, dass ich wenig und unregelmäßig Alkohol trinke, senkt das dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann mal MS erkranke?
Wahrscheinlich schon. Problem ist, dass es nicht den Auslösefaktor für die Multiple Sklerose gibt. Es gibt da ganz viele auch Umweltfaktoren. Man sieht zum Beispiel ein Gefälle Nord-Süd. Je näher man an den Äquator kommt, desto seltener ist die Wahrscheinlichkeit von der Multiple Sklerose. Jetzt können wir nicht alle, und da ist so ein Lebensjahr, 15. Lebensjahr eine Grenze, wir können jetzt nicht alle an den Äquator ziehen, das ist ganz klar. Man kann auch nicht durch ein gesundes Leben alles natürlich verhindern, weil es so viele Einflussfaktoren gibt. Aber Bewegung, schon früh gesunde Ernährung, salzarm, hatte ich schon gesagt. Vitamin D scheint auch einen positiven Einfluss zu haben. Vielleicht da auch Nord-Süd-Gefälle, Äquator, ist viel Sonne, ist viel Vitamin D. Aber auch manche Erkrankungen, das ist jetzt in den letzten Jahren viel diskutiert worden, Erreger wie zum Beispiel das Epstein-Barr-Virus als Entzündung scheint eine Multiple Sklerose oder die Gefahr der Erkrankung etwas zu erhöhen. Ob es so weit geht, dass man dann Impfungen dagegen entwickelt, das ist noch ein bisschen zu früh.
Sind Sie auf dem Weg dahin, das zu tun?
Noch reicht die Studien- und Datenlage nicht, aber ganz klar sieht man diesen Zusammenhang, dass eine ganz, ganz große Patientengruppe in Studien beobachtet wurde, wo man sah, dass konkret an diesem Beispiel des EBV, wie das dann abgekürzt wird, dass diese Patienten, die die Erkrankung dann erlitten, häufiger eine MS bekommen haben. So muss man also schon im ersten Schritt schauen, macht eine Impfung Sinn? Ja, nein, klar, die ersten Versuche, nicht an Menschen, laufen dort, aber das wäre noch zu früh, um das jetzt generell zu empfehlen.
Was glauben Sie, wohin wird sich das entwickeln, wenn wir dann in 10 Jahren nochmal sprechen würden?
Da werden wir viele, viele Faktoren mehr haben. Wir lernen das Immunsystem immer mehr kennen. Wir lernen immer detailliertere Auslösefaktoren, wie zum Beispiel EBV. Da wird es, glaube ich, schon irgendeine Form von einer Impfung zukünftig geben. Und nicht nur dafür, auch für viele andere Faktoren. Ich glaube auch, dass sich dieser Begriff Multiple Sklerose in vielleicht doch noch weitere Suberkrankungen aufteilen wird. Das ist alles doch sehr multiple. Vielleicht stecken da weitere Erkrankungen hinter, die wir einfach noch nicht so deklarieren oder erkennen können.
Ich möchte mal einige Jahre zurückgehen. Als Sie das erste Mal von dieser Krankheit gehört haben, ich weiß nicht, wie alt Sie da gewesen sind, aber wahrscheinlich nicht erst im Studium, sondern schon davor. Was haben Sie damals über diese Krankheit gedacht?
Erstmal weiß man ja gar nichts. Multiple Sklerose, irgendwas ist bunt und multiple und Sklerose, irgendwas wird daher. Natürlich weiß man wenig davon. Und auch da ist es natürlich in meinem Kopf gewesen, irgendwie hat es mit Gangstörung zu tun und irgendwas ist neurologisch und verändert sich. Aber da weiß man nichts. Aber da wusste man auch generell noch viel, viel, viel weniger. Wobei natürlich die ersten historisch gesehen war es schon 1870 oder was, dass die Erkrankung erst beschrieben wurde. Also man kennt es eigentlich schon sehr, sehr lange, aber das war noch ein absolutes Unwissen, ja. Aber die Bücher waren schon voll davon.
Inwiefern ist dann Aufklärung der wichtigste Faktor, was diese Krankheit angeht?
Extrem wichtig. Auch da wieder, wie am Anfang schon gesagt, die Unwissenheit, die macht dann auch Angst. Und wenn man die Unsicherheit, das Unwissen schon früh durch Aufklärung abdeckt, dann ist der Verlauf auch für jemanden, der nicht betroffen ist. Es gibt ja vielleicht jemanden im Familien-, im Freundeskreis. Wie geht man mit solch einer Erkrankung um? Das ist natürlich sehr viel leichter. Es darf natürlich auch nicht ins Gegenteil jetzt umschlagen, dass man denkt, oh, jetzt kribbelt es im Fuß, jetzt kribbelt es in der Hand. Ich habe auf jeden Fall eine Multiple Sklerose. Das ist es natürlich auch nicht. Ganz klare Definitionen gibt es, dass Beschwerden auch länger anhalten müssen, länger als 24 Stunden. Also nicht jedes Kribbeln ist mir auch wichtig, noch mit auf den Weg zu geben. Nicht hinter jedem Kribbeln steckt eine Multiple Sklerose.
Gott sei Dank ist das so. Das wäre natürlich sehr, sehr schade, wenn das so wäre. Sie haben eben nochmal ein bisschen was gesagt zu den Vorurteilen, die die Menschen haben. Was wir hier in diesem Format auch schon regelmäßig besprochen haben, ist, wie reagiert das soziale Umfeld auf so eine Diagnose? Ich war zuletzt auch auf einer palliativen Station. Das ist natürlich sehr, sehr beeindruckend. Und ich muss auch sagen, für mich als derjenige, der dann die Fragen stellt und zuhört, war das sehr, sehr beeindruckend. Da wurde sehr betont, dass natürlich dann auch immer die Familie dabei ist bei Gesprächen teilweise, dass es ganz wichtig ist, dass das soziale Umfeld im Dialog mit dem Patienten oder der Patientin steht. Sind hier bei den Gesprächen häufig dann auch Familienmitglieder dabei?
Oft bei den Erstdiagnosen wünschen es die Patientinnen und Patienten, dass jemand dabei ist. Es ist ja auch immer 4, 6 Ohren hören mehr. Es kommen nochmal andere Fragen. Man ist emotional wahrscheinlich ein bisschen aufgewühlt als Patient. Und ob das jetzt dann im Freundes-, Familienkreis oder auch im Arbeitsleben kommuniziert wird, das muss jeder für sich selber entscheiden. Man hat natürlich keine Verpflichtung. Im Idealfall merkt man es dem Menschen ja auch gar nicht an, dass jetzt irgendetwas war. Wir haben hoffentlich erfolgreich dann den ersten Schub mit Cortison behandelt und danach, auch das natürlich im Idealfall, ist alles wieder weg. Und dann muss jeder das für sich entscheiden, inwieweit wird es kommuniziert. Ich rate natürlich da immer zur Offenheit, denn sonst kommen so die Gerüchte, wenn vielleicht doch eine leichte Gangstörung ist, dieses klassische, der läuft ja schon wieder wie betrunken, der Nachbar, der trinkt und schon ist ein Gerücht da, was jetzt erstmal auch nichts Schlimmes ist, aber was natürlich nicht den Tatsachen und der Wahrheit entspricht. Aber das, wie gesagt, muss jeder für sich dann entscheiden.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Raten Sie den Menschen dazu, eben damit offen und ehrlich umzugehen? Weil ich meine, da kann ja auch keiner was dafür.
Genau, es ist jetzt nichts Bösartiges oder jemand, der sich das jetzt schon erst recht nicht ausgesucht hat. Wie Sie sagen, es kann keiner was dazu. Daher, wenn ich konkret gefragt werde, rate ich immer offen den Umgang mit der Erkrankung, damit erst gar kein komisches Gerede aufkommt. Natürlich gibt es extrem viele Unterstützungsmöglichkeiten, sei es über Selbsthilfegruppen. Es ist nicht für jeden etwas, für manche ist es extrem hilfreich, weil man natürlich auch verschiedene Stadien einer Erkrankung dort sieht. Es gibt aber viele andere Möglichkeiten der Information, ob über Veranstaltungen, ob über irgendwelche Apps oder Podcasts oder Internet oder was auch immer. Ich glaube, das muss jeder auch da schauen, wo er die beste Infoquelle findet.
Sie haben ja hier auch ein neues Konzept zur Behandlung. Vielleicht können Sie da mal ein bisschen drauf eingehen, wie Sie das hier im Klinikum in Dortmund lösen.
Ja, letztlich das Konzept an sich ist nichts Neues. Wir haben so ein bisschen die Multiple Sklerose hier größer gemacht, dass wir den Schwerpunkt auch hier noch zusätzlich mit neben vielen anderen Schwerpunkten ans Klinikum geholt haben, um dort nämlich mit der Pflege, mit speziellen MS-Nurses, weiß ich auch gar nicht, wie man die gendert, Nurses, ich glaube, die heißen auch Nurses, um dort die Gespräche zu machen mit ambulanten Kontakten, dass die Patienten also nicht nach dem stationären Aufenthalt dort in irgendein Loch und eine Warner fallen. Das ist das Allerschlimmste. Und das Konzept ist einfach die lückenlose Betreuung von der Erstdiagnose in den weiteren niedergelassenen, weiterbehandelnden Bereich oder auch andersrum, wenn die Diagnose schon länger gestellt wurde, dass wir unterstützen mit Zweitmeinung oder Ähnlichem. Und ansonsten an therapeutischen Möglichkeiten bieten wir eben das ganze Portfolio der möglichen Therapien an.
Wenn ich das gerade eben richtig verstanden habe, um das nochmal zu betonen und zu unterstreichen, weil ich für mich das Gefühl habe, dass das sehr, sehr wichtig ist, Kommunikation, ja, wie immer in der Medizin, unfassbar wichtig.
Absolut wichtig. Und das ist schade in dem gesamten Alltag. Wir kennen es in den verschiedenen Bereichen, dass die Zeit und damit die Kommunikation anders geworden ist. Und da reicht nicht nur über zwei Sätze, das einfach zu sagen, so, Sie haben eine MS, Sie müssen jetzt die Therapie nehmen und tschüss. Das reicht nicht. Damit ist die Depression und das Nicht-Verarbeiten-Können vorprogrammiert. Aber das ist auch die große Herausforderung, die Zeit zu haben, sich zu nehmen und für Fragen offen zu stellen.
Was ist denn die häufigste Nachfrage eigentlich der Patienten?
Das Allerhäufigste, natürlich als allererstes, kann man das heilen? Muss ich leider mit einem Nein beantworten. Und was kann man machen? Da kommt das alles Gesagte, was sehr ausführlich erläutert wird. Und dann, wie geht es weiter? Ab wann muss ich mit Verschlechterungen rechnen? Das ist nämlich das, was einfach in den Köpfen noch drin ist. Und da muss ich leider ein bisschen schwammige Antworten immer geben, aufgrund des schon erwähnten individuellen Verlaufs.
Wie kann ich denn wachsam sein, dass vielleicht auch meine Mitmenschen eventuell diese Krankheit haben, aber das selber gar nicht merken?
Medial vermerkt man es ja gar nicht drumherum. Aber ansonsten, wenn berichtet wird von diesen komischen, in Anführungszeichen, Auffälligkeiten, nochmal die Sehstörung, Kribbeln, komischer Gang, Koordinationsstörung, einfach zu sagen, Mensch, lass mal untersuchen, lass mal nachgucken, vielleicht steckt doch was anderes hinter. Manchmal kann es sich auch äußern in einer extremen Tagesmüdigkeit. Nicht jeder, der jetzt mal müde ist, hat demnach eine MS, aber das nennt man im Fachbegriff die Fatigue. Das haben 75% etwa der MS-Patienten. Extreme Müdigkeit trotz erholsamen Nachtschlafes, vielleicht auch manchmal Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel, was man gar nicht so ernst nimmt, dass zumindest mal Untersuchungen gemacht werden und das weiter analysiert wird. Aber es sollte immer eben eine Häufung des Ganzen sein. Auch da, nicht jeder Kopfschmerz ist eine MS, nicht jeder Schwindel ist eine MS. Da braucht man eben so ein bisschen Fingerspitzengefühl, dass wir auch keine Überdiagnostik jetzt machen und nicht zu forciert an irgendwelche Untersuchungen rangehen.
Können denn diese Überdiagnostik rein theoretisch auch dazu führen, dass die Patienten ein bisschen panisch werden?
Ne? Genau, das ist es nämlich, dieses in sich hineinhorchen, das Kribbeln am Fuß, das schon erwähnte, ist es vielleicht doch eine MS. Das ist immer so ein bisschen die Gratwanderung, nicht zu viel, nicht zu wenig, nicht zu früh, nicht zu spät. Da kann ich nicht ganz die goldene Regel geben, aber meist dann einen Rat vom Fachmann und der soll einen so ein bisschen an die Hand nehmen.
Weil wir jetzt auch zum Ende unseres Gesprächs kommen. Wie sieht eigentlich Ihr persönlicher Arbeitsalltag aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Der Alltag beginnt so gegen 7. Dann fängt es erstmal mit der Büroarbeit an. Und mir ist einfach wichtig, die Patientennähe. Das heißt, die Visiten, die Ambulanzsprechstunden, sei es die allgemeine Ambulanz, sei es aber auch die, wenn wir bei dem Thema MS sind, die MS-Schwerpunkt-Sprechstunde. Und die Nachmittage, vielleicht auch späten Nachmittage, sind gefüllt durch die ganze Bürokratie, die dazugehört.
Ja, da kommen wir leider nicht drum rum, ist aber auch wichtig, das natürlich alles zu dokumentieren, damit Absolut. Man weiß, wie sich die Krankheit dann auch entwickelt hat. Nochmal zum Abschluss, wenn wir nicht in 10 Jahren hier sitzen, sondern in 20 Jahren, wie optimistisch sind Sie, dass man diese Krankheit nicht komplett heilen kann, aber dass sie überhaupt gar keine Nachteile mehr mit sich bringt?
Ich hoffe, dass ich Ihnen da sagen kann, ja, der und der Faktor kann vielleicht geheilt werden oder schon geschädigte Nervenzellen können durch irgendwelche Mittel wieder aufgebaut werden. Auch da sehen wir erste Ansätze. Ich bin ganz zuversichtlich, dass ich Ihnen da ganz was Positives sagen kann. Kann ich jetzt schon.
Dann verabreden wir uns jetzt fürs Frühjahr 2044.
Ja, können knapp werden, bin ich ein bisschen älter, grauer geworden, sie aber auch.
Ja, davon gehe ich schwer aus.
Treffen
davon
wir uns gehe wieder. Ich schwer aus. Sehr gerne.
Herzlichen Dank für ein sehr aufklärendes Gespräch. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben zwischen all den Terminen, die Sie sicherlich haben bei Ihrer Arbeit. Und dann soll es das gewesen sein mit dieser Folge von Gesundo. Die nächste, die gibt es schon wieder in 2 Wochen. Dann bin ich ebenfalls im Klinikum in Dortmund zu Gast und dann schauen wir mal, worüber wir dann sprechen. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.